HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er ist einer der klügsten Köpfe des deutschen Fernsehens und er sagt, wir sollten alle philosophieren, denn das hilft uns klar zu werden über uns selbst und die Welt. Gerd Skobel, Philosoph, Theologe und Dreisat-Moderator, er wird morgen Abend als Gast mit dabei sein und mitdiskutieren bei der Philosophischen Nacht, präsentiert von HR Info im Frankfurter Museum Giersch und parallel dazu an mehreren hessischen Volkshochschulen. Warum die Philosophie unser Leben besser machen kann und was es überhaupt ist, ein besseres, ein gutes Leben. Darüber spreche ich jetzt mit Gerd Skobel in HR Info, das Interview. Gerd Skobel, ich habe so einen Abreißkalender für jeden Tag. Da stehen immer so philosophische Weisheiten drin. Heute Morgen habe ich diesen Spruch darin gefunden, habe ich mal aufsprechen lassen von einem Kollegen.
Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern.
Der ist von Konfuzius. Ich habe ihn den jetzt auch mal mitgebracht, diese Seite. Was will uns der Philosoph wohl damit sagen?
Das ist eine gute Frage. Naja, ich denke, dass der Satz wahrscheinlich darauf anspielt, dass Glück ja kein statischer Zustand ist, also nichts, was ewig bleibt. Das wissen wir ja alle. Deshalb rennen wir der Frage und auch der Sache, also dem Glück, ja hinterher. Und wenn ich versuche, einen Zustand zu halten, warum auch immer ich mich zum Beispiel heute Morgen jetzt besonders gut gefunden habe, ich versuche das zu ergründen und sage mir so, das mache ich jetzt jeden Morgen. Jeden Morgen esse ich jetzt die Banane und mache, keine Ahnung, Qigong, weil es Konfuzius ist. Und dann bin ich glücklich. Nee, das geht auf Dauer nicht, weil ich in verschiedenen Lebenssituationen bin. Das heißt, ich muss mich verändern. So verstehe ich das jetzt mal.
Also Konfuzius Satz. Hat recht, Ihrer Meinung nach.
Da müsste ich jetzt länger nachdenken, ob er in allen Fällen recht hat. Also ob man sich... Erstens mal, wer ständig glücklich sein möchte, wer möchte das?
Eben, das geht doch, glaube ich, gar nicht.
Richtig. Muss sich oft verändern? Ich bin mir nicht sicher, ob man sich oft verändern muss. Dann ist die Frage, was bedeutet verändern eigentlich? Heißt das sozusagen in allem sich erneuern? Also so wie unsere Zellen sich ja alle 7 Jahre komplett austauschen. Meint er das? Was meint er damit überhaupt? Na, jetzt sind wir schon mitten im philosophischen Geschäft.
Ich sehe schon, Sie gehen da sofort in die Tiefe. Finden Sie als Philosoph solche Kalendersprüche eigentlich auch inspirierend oder ist das viel zu banal?
Nee, ist nicht banal, aber ich finde es selten inspirierend, weil diese Sachen ja immer aus dem Zusammenhang gerissen sind. Und das ist so ähnlich wie in der Politik, wenn man Sätze aus dem Zusammenhang reißt, klingen die super. Man denkt, wow, das ist es. Vergisst aber den Kontext, in dem sie gesprochen sind und in dem sie auch wahr sind. Und in anderen Kontexten gelten sie nicht mehr. Deshalb, ja, manchmal kann ich mit so Sätzen was anfangen. Mit dem weiß ich jetzt nicht.
Wie ist das bei Ihnen? Ich habe meinen täglichen Abreißkalender. Beginnen Sie persönlich auch gern Ihren Tag mit irgendwelchen Gedankenspielen?
Nee. Dazu bin ich morgens nicht in der Lage. Wer mich kennt, weiß, dass ich das morgens nicht schaffe.
Ab wie viel Uhr geht's dann los mit dem Denken?
Ja, es gibt schon Tage, wenn ich weiß, da das ist wirklich ein strenger, harter Tag, da bin ich dann doch relativ früh wach und die Gedanken tickern los. Aber in der Regel muss ich wirklich erstmal einen Tee oder Kaffee trinken. Ich brauche 10 Minuten. Was ich allerdings häufig mache, komischerweise, ist, zum Beispiel, wenn das Wasser kocht, ja, oder während der Tee zieht, ich nehme mir irgendein Buch, was bei mir rumliegt, und bei mir liegen immer viele rum, und fange irgendwo an zu lesen. Mhm. Manchmal ist das sehr gut, manchmal ärgert es mich auch.
Manchmal passen die Stellen dann komisch, das ist so ganz verhext irgendwie, das habe ich auch schon mal erlebt. Aber Sie raten ja dazu, regelmäßig zu philosophieren, das ist ja auch der Titel Ihres letzten Buches, warum wir philosophieren müssen, sagen Sie sogar. Warum denn eigentlich, was bringt uns das?
Weil wir gar nicht anders können. Also Menschen sind ja gezwungenermaßen Wesen, die Sprache brauchen, um, wie zum Beispiel wir beide jetzt, miteinander zu reden. In dem Moment, in dem ich Sprache gebrauche, habe ich mit der Sprache aber auch Probleme. Also zum Beispiel, wir hatten eben, muss ich oft verändern. Was bedeutet Veränderung eigentlich? Genau. Das heißt, ich komme gar nicht umhin, um mithilfe der Sprache, über Sprache, also über Begriffe nachzudenken. Und das ist eigentlich schon ein großer Teil des philosophischen Geschäfts und muss nicht im Sinne eines kategorischen Imperativs, ja, du musst jetzt philosophieren, sonst wird aus dir kein guter Mensch. So nicht, sondern im Sinne von, wir können gar nicht anders. Also wenn Sie versuchen würden, es anders zu machen, es wird Ihnen nicht gelingen. Die Sprache, also sprich das Denken, ist natürlich, wenn wir versuchen, Dinge zu klären, unser ganz wesentliches Vehikel. Also insofern ist Sprache immer irgendwie beteiligt. Also man kann natürlich wortlos kommunizieren, man kann auch durch Gesten kommunizieren, Sie können mir was zeigen. richtig sicher bin ich mir erst unter Umständen, wenn ich nachfrage. Was meinen Sie jetzt, wenn Sie ganz energisch den Kopf schütteln? Was Sie nicht gemacht haben.
Nein. Also gut, dann lassen Sie uns doch mal drauf los philosophieren, Gerd Skobel in HR Info, das Interview. Eine Frage, die, glaube ich, jeden von uns beschäftigt, ist: Wie werde ich glücklich? Wir hatten es ja gerade mit Konfuzius in meinem Leben. Was kann ich dafür tun, dass mein Leben gut wird, dass alles einen Sinn ergibt? Jetzt beschäftigt sich ja sogar die Bundesregierung mit dieser Frage. Sie möchte nämlich in einem Bürgerdialog herausfinden, was für Menschen in Deutschland ein gutes Leben bedeutet. Gut Leben in Deutschland heißt dieses Projekt. Da kann jeder mitmachen und seine Gedanken und Wünsche kundtun. Am Ende sollen dann daraus Maßstäbe für Lebensqualität entwickelt werden und sogar auch ein Aktionsplan. Über diese Frage, was ist überhaupt ein gutes Leben, haben sich ja schon viele Philosophen auch die Köpfe zerbrochen. Lässt sich darauf überhaupt eine kollektive Antwort finden?
Das ist eine Riesenfrage. Also Peter Biri, Philosoph, den ich sehr schätze, vielen vielleicht, die jetzt zuhören, bekannt als Pascal Mercier, also als sehr erfolgreicher Schriftsteller, Nachzug nach Lissabon ist von ihm, ist aber vor allen Dingen analytischer Philosoph auch. Peter Biri hat gesagt, also diese Frage nach dem guten Leben, ich halte die für eine Kitschfrage. Das klingt so wie savoir vivre. Savoir vivre klingt nach Rotwein und am Strand liegen. Und darum kann es nicht gehen. Wir sollten diesen Begriff ersetzen, zum Beispiel durch den Begriff der Lebenszufriedenheit. Aber die Sache der Politik jetzt, der Bürgerdialog. Also ich muss gestehen, dass ich da sehr ambivalent bin. Warum? Auf der einen Seite begrüße ich das natürlich, wenn Politiker empirische Wissenschaft spielen und Daten benutzen, um ihre Entscheidungen zu optimieren. Frau Merkel ist eine Wissenschaftlerin, die weiß, wie man auf diese Art und Weise arbeitet. Also das ist seltsam, auf der einen Seite zu sagen, wir machen jetzt einen riesen Bürgerdialog und erheben jetzt mal, was die Bürger so über das gute Leben und so weiter denken. Auf der anderen Seite kaschiert man genau diese Umfragen, macht sie nicht öffentlich. Das sind Umfragen, da geht es zum Beispiel um unsere Einstellung zur Pflegeversicherung, zu türkischstämmigen Deutschen und so weiter. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es gibt ja sowas längst. Also es gibt, ich habe das mal mitgebracht, von der Deutschen Post herausgegeben. Ja, klingt erstmal seltsam, aber das ist halt wie alle Stiftungen, machen die ja auch gelegentlich mal was Gutes.
Da sind lauter Smileys davon,
ja,
auf dem Umschlag.
Richtig, da sind Smileys drauf. Das ist ein Buch, was vor 3 Jahren erschienen ist. Und zwar der Glücksatlas 2012 Deutschland. Mhm. Klingt blöd, ist von hervorragenden Wissenschaftlern gemacht. Ist eine sehr, sehr gute empirische Analyse, die genau das macht und bietet, was offensichtlich Frau Merkel und andere jetzt mit großem Tamtam machen wollen. Das heißt, wenn es denen darum gehen würde, wirklich zu wissen, was ist denn eigentlich Sache, die müssten nur diese und viele andere Untersuchungen nehmen und sie hätten bereits das Ergebnis. Es gibt eine internationale Glücksforschung, die viele Daten auch über Deutschland bereitstellt, die wesentlichen Gesetze sozusagen, die Grundlagen, die sind klar.
Aber lassen Sie uns noch mal über den Kern sprechen. Gibt es denn überhaupt bestimmte Kriterien, an denen man festnageln kann, was ist überhaupt ein gutes Leben? Oder ist das für jeden Einzelnen was Unterschiedliches?
Sie müssen meiner Ansicht nach unterscheiden. Und das ist ja das Geschäft der Philosophie, dass sie eben unterscheidet und durch Unterscheidungen, also in immer weitere Differenzierungen treibt. Es gibt Glücksfaktoren, also Faktoren, die einen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit haben, die lassen sich nicht ändern.
Welche sind das
zum Beispiel? Zum Beispiel meine genetische Veranlagung. Es kann sein, könnte sein, dass ich eine Veranlagung zu Krebs habe. Das kann ich genetisch nicht ändern. Sie und ich können nicht ändern, dass Sie eine Frau sind, ich ein Mann. Das hat in dieser und in anderen Gesellschaften sofort bestimmte Konsequenzen. Sie verdienen im Schnitt 21% weniger als ein Mann auf derselben Position.
Müssen Sie
Position.
Das jetzt erwähnen?
Nein, Sie wissen diese, Sie kennen diese ganzen Sachen. Das sind Faktoren, die können wir nicht ändern. Es gibt andere Faktoren, die können wir ändern. Zum Beispiel weiß man aus der Resilienzforschung, also der Forschung, die sich damit beschäftigt, was macht uns eigentlich stark, was lässt uns sozusagen gut überleben und gut leben, weiß man, dass der Kontakt, die Zeit, die man mit Freunden, mit Familie verbringt, dass die ganz entscheidend ist. Das können Sie beeinflussen. Sie können beeinflussen, ob Sie mehr Zeit mit Ihren Freunden verbringen oder nicht. Also man muss genau hingucken, welche Faktoren lassen sich beeinflussen, welche nicht. Und um auf die Umfrage der Bundesregierung oder das Projekt zurückzukommen, politische Strukturen lassen sich natürlich ändern. Aber glauben wir wirklich, also glauben Sie wirklich, glaube ich wirklich, dass Frau Merkel wesentliche politische Strukturen, zum Beispiel Strukturen unseres Rechtssystems über politische Eingaben, ändern wird, wenn rauskommt oder kommen würde, dass viele Leute mit unserem Rechtssystem, so wie es im Moment funktioniert, nicht zufrieden sind? Ich glaube, die Antwort lautet klar nein. Kommt noch was hinzu? Natürlich ist es schön, empirische Daten zu haben und zu wissen, also welche Faktoren Glück ausmachen. Wir haben ja gerade kurz über ein paar gesprochen. Aber die Politik sollte sich doch nicht nach dem richten, was sozusagen Umfragen ergeben, also demoskopisch agieren, sondern prospektiv. Das heißt, sie sollte sagen, was wollen wir denn überhaupt? In welche Richtung sollten wir denn gehen?
Das ist ja noch philosophischer. Kann man das erwarten von der Politik?
Naja, ich kann doch nicht ein Land steuern oder gesellschaftlich, kulturelle, wirtschaftliche Prozesse steuern, ohne mir Gedanken darüber zu machen, in welche Richtung ich steuern will. Und die Richtung kann ich nicht aus den Fakten ablesen. Kleiner philosophischer Exkurs. Also man nennt das, stammt von Hume die Idee, man nennt das naturalistischen Fehlschluss. Hume wies darauf hin, dass man aus einer Aussage darüber, wie etwas ist, also dieses Buch ist so, dass es Smileys auf dem Umschlag hat, nicht folgern kann, alle Bücher sollten so sein, dass sie Smileys auf dem Umschlag haben. Also ich kann aus Fakten nicht auf das Sollen schließen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Und auch sozusagen die Prozeduren, die Verfahren, in denen wir ermitteln, was Faktum ist und was sein soll, sind sehr unterschiedlich. Und wenn wir uns Gedanken darüber machen, was wir tun sollten, in Klammern die Frage nach dem Guten, nach richtig und falsch, nach moralisch verwerflich oder nicht, müssen wir in ein Gespräch, in einen Diskurs eintreten, der im weitesten Sinne ein philosophischer ist.
Gerz Kobel, Philosoph, Theologe, Fernsehjournalist in hr-info, das Interview. Aber es ist ja nun so, wir leben ja nun mal nicht alle in völliger Freiheit. Es gibt eine Regierung, es gibt die Politik, es gibt einen Staat. Und spannend ist ja die Frage, bin ich alleine verantwortlich für ein gutes Leben? Oder inwieweit kann und soll die Politik mir ein gutes Leben ermöglichen? Oder geht das überhaupt?
Wenn Sie mich fragen, jetzt mal hypothetisch angenommen, als Vertreter eines großen Konzerns, dann sage ich Ihnen, jeder Einzelne ist verantwortlich. Und wenn es Ihnen gelingt, Ihr Leben so zu organisieren, dass Sie unsere Produkte kaufen, dann werden Sie extrem glücklich werden. Mit anderen Worten, es kommt auf die Brille an. Also aus der Sozialforschung weiß man, dass Institutionen, Strukturen, an die wir uns wenden können, zum Beispiel, wenn wir glauben, uns ist Unrecht geschehen, einen ganz erheblichen Faktor in unserem Wohlfühlen, in unserer Lebenszufriedenheit spielen. Das ist einer der Gründe, warum Afrika so ein Problem hat, weil es solche verlässlichen Strukturen in korrupten Systemen kaum gibt. Ich kann nicht an die appellieren, weil ich weiß, die Richter, die da entscheiden werden, die sind einfach korrupt. Die sind Teil der Leute, gegen die ich versuche vorzugehen. Da habe ich keine Chance. In Deutschland, insbesondere in der Schweiz auch, da gibt es solche Untersuchungen, haben die Leute ein hohes Zufriedenheitsgefühl, weil sie denken, die sind verlässlich, die sind gerecht. In der Schweiz kann ich sogar per Volksentscheid in meinem kleinen Dorf, in meiner Region etwas verändern und bewirken. Also es gibt kollektive Faktoren und es gibt Faktoren, die jeder Einzelne von uns überdenken und beeinflussen kann.
Aber es gibt ja auch Grenzen. Also wie weit darf Politik überhaupt eingreifen in mein Leben und alles regeln, wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Kampagne der Grünen denke bei der letzten Bundestagswahl, die ja diesen Veggie Day einführen wollten als Pflicht für alle. Damit sind sie gescheitert, ne? Weil das ja schon in Richtung Gängelung und Besserwissertum dann ging.
Richtig. Der Mensch ist von seiner Grundanlage her faul. Es gilt für den Menschen psychologisch das Newtonsche Gesetz, also der Trägheit der Bewegung. Ich laufe so lange weiter, bis mich irgendwas extrem bremst. Wenn ich gewohnt bin, Fleisch zu essen, will ich weiter Fleisch essen. Wer bitte sind denn diese blöden Grünen, dass sie mir sagen, ich soll kein Fleisch essen?
Das haben Sie jetzt gesagt.
Das habe ich jetzt gesagt. Wenn ich eine andere Perspektive einnehme und ich erkenne, es geht gar nicht darum, in grüne Parteipolitik durchzusetzen, sondern es geht darum zu erkennen, dass zum Beispiel eine Kuh durchschnittlich die Abgase produziert, die ein Golf pro Jahr produziert, der etwa 15.000 Kilometer fährt. Und wir haben es hier nicht nur mit einer Kuh, wenn wir Fleisch essen, zu tun, sondern mit vielen Kühen zu tun, weltweit. Dann könnte ich sagen, okay, das ist ein kollektives Problem. Kollektive Probleme kriege ich nur durch gesetzliche Bestimmungen, durch Veränderungen in den Griff. Ich muss hier was tun, Stichwort Klimawandel. das mache ich am besten über ein politisches Verfahren. Wir haben es ja laufend mit politischen Verfahren zu tun, die uns in solchen Freiheiten beschneiden, weil sie sagen, wenn wir das kollektiv machen, geht es uns allen besser. Da könnte man jetzt lange drüber streiten. Ich glaube einfach, dass es taktisch völlig unklug war. Von der Sache her ist es richtig. Von der Sache her müssen wir weniger Fleisch essen. Nur ob Sie das am Donnerstag oder am Freitag tun.
Und ob mir das einer vorschreibt, das ist ja auch ein Unterschied.
Richtig.
Wenn wir noch mal einen Schritt weitergehen. Es gibt ja zurzeit auch große Debatten, zum Beispiel über die Gleichstellung der Homo-Ehe oder auch über das geplante Gesetz zur Sterbehilfe. Da geht es ja um Gewissensfragen, die da gesetzlich geregelt werden sollen. Da stellt sich mir die Frage, kann mir der Staat vorschreiben, wie ich zu leben und sogar auch zu sterben habe? Welche Antwort kann da die Philosophie drauf geben?
Puh, das ist wirklich ein schwieriges Feld, also gerade das Thema Sterben. Also zum Beispiel spielt sicher eine Rolle in einer Welt mit idealer Pflege, mit idealem Kümmern, mit idealer Betreuung, stellt sich vielleicht die Frage der Sterbehilfe nur sehr selten. Also die Anzahl der Menschen, die dann wirklich sagt, ich möchte jetzt sterben, warum auch immer, ist wahrscheinlich viel geringer. Wenn ich Pflegezustände habe, die zum Himmel schreien, wo die Leute buchstäblich in ihrem Kot liegen, wo sie keinerlei psychische Betreuung haben, ist der Wunsch zu sterben oft sehr, sehr verständlich.
Wie ist es bei Ihnen persönlich? Haben Sie eigentlich für sich die Frage geklärt, was gutes Leben für Sie persönlich bedeutet?
Ich habe festgestellt, dass sich das mit dem Leben ändert. Als ich keine Kinder hatte zum Beispiel, war ich der festen Überzeugung, gutes Leben kann nur ein Leben ohne Kinder sein. Das ist.
Sie sind ja Vater von zwei Kindern.
Richtig.
Sie haben es jetzt besser gelernt.
Ich habe völlig umgedacht. Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen und sage mir heute, schade eigentlich, dass ich nur zwei habe, wäre eigentlich schöner, mehr zu haben. Also diese Dinge ändern sich. Ich glaube, ich habe für mich im Moment, habe ich eine Vorstellung gefunden, aber da kommen wir fast schon wieder auf Ihren Konfuzius vom Anfang zurück. Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Ich denke, dass sich das auch noch ändern wird.
Und es ist doch was Wahres dran. Sie hören hr-info das Interview mit Gerz Kobel, Philosoph, Theologe, Fernsehjournalist und Grimme-Preisträger seit 2008. Präsentiert er bei Dreisat die Wissenssendung Kobel. Mit ihm spreche ich über die Frage, wie geht gutes Leben? Und jetzt speziell über den Aspekt, wie geht eigentlich gutes Leben als Philosoph, Ihrer Meinung nach?
Ich gehöre zu den Leuten zum Beispiel, die Spaß daran haben, Fragen zu stellen. Auch wenn ich manchmal weiß, dass ich selber zumindest so schnell keine Antwort auf diese Frage finden
werde.
Damit
können Sie aber leben.
Damit kann ich gut leben.
Und wie können Ihre beiden Kinder mit Ihnen leben, so als ein Vater, der Philosoph und auch noch Theologe ist und vielleicht ein großes Sendungsbewusstsein hat?
Also erstmal lasse ich die mit akademischer Philosophie in Frieden. Wir haben oft Sachen gemacht, die ins Fragen führen. Also ich war mit meinen Kindern, als sie kleiner waren, ständig im Senckenberg-Museum. Und man kann nicht ins Senckenberg-Museum gehen, ohne Fragen zu stellen, die irgendwie mit Evolution zu tun haben und auch mit der Frage, was ist der Mensch und so weiter. Ja, insofern mit Fragen sind sie konfrontiert. Manchmal sagt meine Tochter, die immerhin jetzt 24 ist und studiert, Papa, du kannst echt Fragen stellen.
Also wir haben jetzt über Sie gelernt, zu einem guten Leben, sage ich mal, gehört für Sie auch das Fragen nach den Dingen, das Nachdenken über sich und die Welt. Und das ist offenbar ein Bedürfnis, das viele andere Menschen auch haben. Das Interesse an Philosophie ist sehr groß, schon seit einiger Zeit merkt man das. Das haben wir hier in hr-info schon allein daran gespürt, wie gefragt das Funkkolleg Philosophie war und wie schnell auch unsere philosophische Nacht ausgebucht war, an der Sie ja als Gast und Gesprächspartner teilnehmen. Wie erklären Sie sich diesen Run auf die Philosophie?
Also mich wundert das überhaupt nicht. Diesen Run gibt es seit vielen Jahren.
Aber was suchen die Menschen?
Naja, sie suchen bessere Fragen und bessere Antworten als die, die sie haben. Viele erkennen, dass sie oft nicht die richtigen Fragen stellen oder sich nicht trauen, die richtigen Fragen zu stellen. Also ernsthaft zum Beispiel, um ein beliebtes Thema zu nehmen, an der Realität zu zweifeln, das macht kein normaler Mensch für sich alleine, weil er da sehr schnell an die Grenzen kommt und denkt, habe ich jetzt einen Sockenschuss, mir solche Fragen zu stellen. Das ist was anderes, wenn ich erfahre, Mensch, das haben sich viele Leute vor mir auch schon gefragt und da gibt es gute Argumente. Also ich komme wieder eigentlich auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Ich habe mit Peter Biri mal darüber geredet, was ist eigentlich Philosophie? Und da hat er zwei sehr einfache, verständliche Sachen gesagt. Und ich glaube, damit hängt diese Nachfrage zusammen. Das erste ist, wenn wir bestimmte Dinge sagen, Mensch, Glück, das Gute und so weiter, was meinen wir eigentlich damit? Was ist denn damit gesagt? Das heißt, wir müssen auf die Erfahrung, die wir haben, auf die Sprache, die wir haben, genauer achten. Wir müssen darüber nachdenken, was diese Begriffe wirklich meinen. Das ist ja ein Hauptgeschäft der Philosophie. Das Zweite ist, okay, du sagst also, die Seele ist unsterblich. Wie kommst du denn überhaupt dazu? Warum sagst du das? Also die Forderung, die Argumente, die ich vorbringe, tatsächlich zu begründen, und zwar gut zu begründen. Das ist das zweite Hauptgeschäft der Philosophie. Ich persönlich finde, es kommt noch was Drittes hinzu, nämlich wir haben alle Intuitionen über den anderen, über uns, über das, was richtiges Leben ist und so weiter. Und in der Philosophie systematisieren wir das und gehen sozusagen diesen Intuitionen gründlich nach und testen die. Insofern kann man sagen, hat Philosophie fast wie die Wissenschaft, wenn auch in einem anderen Sinn, was sehr Experimentelles. Und ich mache das nicht wahllos und blind, sondern ich mache das sehr methodisch. Was Sie vielleicht meinten mit Ihrer Frage, war diese Suche nach Orientierung. Die hat zugenommen, unsere Welt ist komplexer geworden, unüberschaubar, Stichwort Internet, man könnte viel sagen, es ist einfach wirklich viel schwieriger geworden, sich zu orientieren. Die Frage ist nur, auch darüber könnte man jetzt lange streiten, ist die Aufgabe der Philosophie, Orientierung zu schaffen? In Klammern, ich neige dazu, eher zu sagen, nein, das ist eine klassische Aufgabe, zum Beispiel die Religionen und Weltanschauungen und Ideologien haben, Klammer zu. Oder ist die Aufgabe der Philosophie, einfach Klarheit und Ordnung zu schaffen, Überblick zu verschaffen, wie Wittgenstein sagen würde, Fragen zu stellen? Ich neige dazu, dass dieses eher kritische Geschäft die Hauptaufgabe der Philosophie ist.
Aber Sie als zeitgenössischer Philosoph, haben Sie da nicht vielleicht ein Problem? Weil es ist ja schon seit 3000 Jahren philosophisch gedacht worden. Gibt es da eigentlich noch genügend Futter, über das man nachdenken kann? Ist nicht schon alles gedacht und gesagt worden? Nee. Oder gibt es immer wieder neue Fragen?
Also ich meine, wenn Sie offenen Auges durch den Tag gehen, stellen sich Ihnen zwangsläufig neue Fragen. Es gibt neue Entwicklungen. Internet sprach ich eben an. Das hat es, als ich angefangen, mich mit solchen Sachen zu befassen, hat es das nicht gegeben. Das hat unser Leben gründlich geändert. Also wir haben eben die Lebensphasen erwähnt, in denen man andere Fragen stellt. Also man stößt laufend auf neue Dinge und die Denkwege der Philosophen sind lange und gehen auch sehr langsam, aber es gibt einfach bestimmte Fragen, die brauche ich mir nicht mehr zu stellen, die kann ich mir auch gar nicht mehr stellen, weil ich damit auf einen Stand zurückspringe, der argumentativ einfach überholt ist. Also zu sagen, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, dass ich die Welt wirklich so erkenne, wie sie ist. Also dass, wenn ich hier ein Buch sehe, da muss da natürlich ein Buch sein. Mit der Theorie brauche ich heute nicht mehr zu kommen. Denn
das reißt keinen vom Hocker.
Ja. Richtig. Ich weiß, wie gefiltert unsere Wahrnehmung der Welt ist. Also das sind schon Erkenntnisse, die man im Laufe der Philosophiegeschichte, von mir aus auch der Wissenschaftsgeschichte, gewonnen hat. Hinter die kann man nicht mehr zurück.
Also ich halte fest, es gibt auch im Hier und Jetzt noch genügend philosophisches Futter, über das man nachdenken kann, das man knabbern kann. Sie gehören ja zu den schlauesten Köpfen, zu den Vorzeigeintellektuellen des deutschen Fernsehens.
Würde ich selber nie sagen von mir.
Ja, ich sag's jetzt einfach mal. Können Sie auch mal den totalen Quatsch machen?
Ja klar.
Albern sein?
Fragen Sie meine Kinder oder meine Lebensgefährtin. Ja, die sind manchmal entsetzt darüber.
Und das geht.
Das gelingt mir gut.
Gut, dann können Sie das jetzt mal gerade unter Beweis stellen. Jetzt, Gerd Skobel, wir haben unser Gespräch mit einem Spruch von Konfuzius begonnen. Den hören wir jetzt gerade nochmal.
Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern.
So, und jetzt dürfen Sie ran und ganz spontan ein bisschen philosophieren hier in der Sendung. Ich gebe Ihnen ein Stück Satz vor und Sie vervollständigen ihn. Möglichst schlau oder albern oder je nachdem, wie Sie mögen.
Ich versuch's.
Wer Weisheit sucht,
wird oft vor die Wand laufen.
Das schönste Glück auf Erden
ist es, Vater von zwei glücklichen Kindern zu werden.
Bewusst leben heißt?
Ja, bewusst wahrzunehmen.
Exklusiv in hr-Infos. Kobelsche Weisheiten für den Tag, für Ihren Tag, für Ihren Küchenkalender. Ich weiß ja nicht.
Und ob das weise war, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln.
Vielen Dank, Gerz Kobel. Philosoph, Theologe, TV-Moderator und Autor. Er wird morgen Abend mit dabei sein als Gast bei der Philosophischen Nacht im Frankfurter Museum Gersch, präsentiert von hr-Info. Weitere Informationen zu dieser Sendung und den Podcast finden Sie online auf hr-info-radio.de. Das war hr-Info, das Interview mit Mariella Milkova.